Kapitel 1 In Memuniet 27. April 1552 NGZ
Gepriesen sei Hilogar, begrüßt alle den Morgen und die Gründerin, bittet um den Frieden des Tages.
Die Menanna stand auf dem Podest, die Arme erhoben und führte den Gesang an. Der Chor antwortete ihr und vollzog die rituellen Bewegungen. Die ganze Stadt war auf den Beinen, überall standen die Merakulan auf Emporen, Dächern und Balkonen, drängelten sich in den Straßen. Nicht alle waren Einwohner, sondern für viele war die Feier Anlass, in die Hauptstadt zu kommen und die sieben Wahrzeichen zu besuchen. So wurde aus dem melodiösen Gesang bald ein gewaltiger Krach, als das Echo von den Häuserwänden zurückschallte und die Klangstärke nicht nur vervielfachte, sondern auch einen mehrstimmigen Kanon schuf, der in der Reihenfolge völlig durcheinander geraten war. Verstärkt wurde dies durch das rhythmische Fußstampfen und Händeklatschen. Sämtliche Merakulan trugen an diesem Tag ihre schönsten wallenden Seidengewänder, die in allen nur möglichen Farben schillerten. Unter den halbdurchsichtigen Stoffen schimmerten die individuellen Muster der normalerweise hellblauen Schuppen, die sich ebenfalls in prächtigen Schattierungen präsentierten. Die langen und gebogenen blauschwarzen Krallen an den Zehen der in wadenhohen Schnürsandalen steckenden Füße waren auf Hochglanz poliert. Shanlandiri, die weiße Lebensspenderin, läutete den Sommerbeginn mit strahlendem Schein und angenehmen Temperaturen ein. Je höher sie stieg, desto mehr streckten die Merakulan die Zungen zum Schmecken heraus, was sie nicht im Kehlkopfgesang behinderte. Manche hielten sich an den hoch erhobenen Händen und tanzten durch die Straßen. Es gab keinerlei Verkehr, alles stand im Zeichen des Sommerfestes, des Neujahrsbeginns. Nachdem die Lobpreisungen beendet waren, bewegten sich die Merakulan fröhlich durch die Straßen. Die Fabriken, Montagehallen, Büros und Geschäfte hatten geschlossen. Lediglich die Straßenhändlerinnen boten ihre Waren feil und machten die besten Geschäfte des Jahres. Sie empfanden diesen Tag nicht als Arbeit, sondern als Vergnügen. Vor allem der Markt von Nashnapar stand ganz im Zeichen der Energie. Schuppenfärbemittel, die feinsten Stoffe, Krallenpolituren, Krallenaufsätze für die Finger, Verwöhnschlammbäder, Schmuck, Fruchtbarkeitshelfer, Brut- und Nestpflegemittel, Klangbäume, Zirptuten, Sensorgongs, Lichtschmeckintensivatoren und dazu Nahrungsmittel, roh und gegart in Hülle und Fülle, von der gesamten Südhalbkugel herbeigeschafft. Und für dampfende Vielfarbencocktails durfte das einzigartige Nordeis nicht fehlen, aus jener Region, in der ewiges Dunkel herrschte. Das Sommereis war in der Konsistenz cremiger, das Wintereis hingegen zu klaren Würfeln gepresst. Selbst die Ärmsten der Armen kamen auf ihre Kosten. Wer bedürftig war, bekam alles kostenlos und mit guten Worten. Manche aufstrebenden Firmen nutzten den Tag als Börse, um neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Mit Gongs und Hupen machten sie auf ihre großen Tafeln aufmerksam. Shani und Sheskuran hatten sich am Gebet beteiligt und streiften über den Markt, um von den zahlreichen Angeboten an Naschwerk zu kosten und die eine oder andere Verlockung zu erstehen. Die ersten Betrunkenen torkelten umher, kichernd und feixend. Sheskuran geriet in das Visier einer Gruppe aus vier Frauen, die, den bunten Schuppenfarben nach zu urteilen, auf Bräutigamschau waren. Das Neujahr läutete die Fortpflanzung ein. Auch sie hatten schon einiges Intus, wirkten aber eher beschwipst als volltrunken. »Hallo, Süßer«, flöteten sie im Chor mit vibrierendem Kehlkopf. Normalerweise konnte kein Mann dieser Aufforderung widerstehen.
»Wärst du bereit, für unser Gelege zu sorgen? Ist dir das genehm, Schwester?« wandten sie sich an Shani.
Shani zeigte durch eine Handbewegung, mit zwei der vier Krallenfingern zu einem Bogen geformt, an, dass sie kein Problem damit hatte.
»Er ist mein Dauerbegleiter«,
dann giggelte sie. »Und aus gutem Grund, Schwestern. Ich kann Sheskuran nur anpreisen.«
»Wie lange bist du denn schon Mann, bester Sheskuran?«
Eine der Frauen näherte sich ihm nun. Sie hatte die Lippenschuppen ihrer hübschen, schmalen Schnauze dunkelblau gefärbt und die Wulstschuppen über ihren vier schmalen, orangefarbenen Augen betont. Sie trug viele Ketten und Armbänder und mehrere Piercingringe im Gesicht.
»Schon immer«, antwortete er.
Ihr gezackter Kopfkamm stellte sich leicht auf.
»Willst du behaupten, so geboren zu sein?«
Alle lachten, einschließlich des Mannes. Das war ein guter Witz, denn Merakulan vermehrten sich hauptsächlich parthenogenetisch. Selbst wenn einmal ein Mann am Gelege beteiligt war, gab es immer nur lebende weibliche Nachkommen. Eier mit männlichen Geschlechtsanlagen lösten sich noch im Mutterleib auf.
»Ich habe bereits mit der Geschlechtsreife gewechselt«, antwortete Sheskuran, nachdem sich die allgemeine Heiterkeit gelegt hatte. »Es erschien mir richtig.«
Das brachte die Werberinnen zum Staunen.
»Und wie das richtig war«, trillerte Shani. »Er hat bereits mehrere hundert Schwestern gezeugt.«
Merakulan waren in der Lage, ihr Geschlecht zu jedem Lebenszeitpunkt ab der Reife zu wechseln. Meistens wurde der Drang dazu durch ein besonderes Ereignis ausgelöst. Das konnte eine bestimmte Wetterlage sein, aber auch ein außergewöhnliches Mahl oder eine isolierte Gemeinschaft, die genetische Auffrischung benötigte und diese nicht durch Nahrungsumstellung herbeiführen konnte. Allerdings kam das nur sehr selten vor. Ein Mann kam auf 100.000 Frauen in der Hauptstadt. In ländlichen Gegenden gab es weitaus weniger. Die Chance, einen Mann wie Sheskuran zu treffen, lag bei 1 zu 1 Million, im besten Fall. Die Frauen umringten ihn nun und schnupperten mit ihren langen, röhrenartigen und geschmeidigen Zungen.
»Ja, er riecht intensiv«, stellten sie fest.
»Und seht mal, seine schönen glatten Schuppen!
Und dieses alten Blau!«
Ihre Kopfkämme stellten sich aufgeregt halb auf und fielen klappernd wieder zusammen.
»Du musst es tun«, flehten sie.
»Das werde ich gerne«, erwiderte er. »Aber wir müssen zuerst die 7 Wahrzeichen besuchen.«
Memunjet war nicht nur die größte Stadt des Kontinents, sondern auch die berühmteste. Ihr Gründungsdatum reichte fast 2000 Jahre zurück und die Zahl der Legenden, die sich um sie rankten, war hoch. Die 7 Wahrzeichen verteilten sich auf die Altstadt und waren eine Verpflichtung für alle Besucher. Wer sie nicht beschreiben konnte, dem wurde abgesprochen, jemals in der Hauptstadt gewesen zu sein. Außerdem waren sie Teil des Rituals bei allen Feierlichkeiten, denn es hieß, dass Glück und Frieden nur so lange halten konnten, wie ihnen gegenüber Dankbarkeit bezeugt wurde. Da gab es die Wasserkunst, ein zu Anbruch des frühen technischen Zeitalters raffiniert ausgeklügeltes System, um ober- und unterirdisch die ganze Stadt von einer einzigen Zentrale aus zu versorgen. Obwohl 800 Jahre alt, funktionierte es weiterhin einwandfrei. Das zweite Wahrzeichen war der Wechselbalg, der von einer Neidschwester in die Wiege der Nachbarin gelegt worden war. Dieses Sinnbild befand sich direkt neben dem Eingang des immer noch existierenden Kugelhauses. Wahrzeichen 3 war die oranische Zwitterfrau mit dem tödlichen Blick, die man besser nicht verärgerte. Man wusste ihren ungefähren Aufenthaltsort und hatte ihn markiert, doch gesehen hatte sie niemand seit Entstehung der Legende. Dann gab es die blaue Säule des Zunfthauses der Weberinnen und Schneiderinnen, das in vielen stilisierten Falten wie ein geschwungener Vorhang gebaut und gelb gestrichen war. Doch diese eine Stützsäule wurde nach jedem Anstrich auf unbekannte Weise wieder blau. Ein unheimlicher Ort, überwuchert und dicht umrankt von giftigen Kräutern, war das Haus des dunkelgrünen Orum, des Herrn der Nacht und Schöpfer der gleichnamigen zehnbeinigen Fliegspinner, einer schlimmen Plage der Frühzeit. Ein dunkles Loch bildete das Zentrum, das Mutige dazu aufforderte, die Hand hineinzuhalten, doch das wagte kaum jemand. Das Haus der 7 Dächer war einzigartig, der erste Tempel der Hilogar. Jedes Dach versinnbildlichte die bedeutenden Lebenszentren der Merakulan. Und zuletzt die Skulptur der Hilogar selbst, Forscherin und Gründerin der Stadt, die zugleich über sagenhafte Heilkräfte verfügt und ein ungeheures Wissen besessen haben sollte. So deuteten es zumindest die vielen erhaltenen Schriften an, die sie hinterlassen hatte. Mit ihr war der Morgen einer neuen Zeit heraufgedämmert. Und sie war es auch gewesen, die den Schrecken des bis dahin allmächtigen dunklen Orum bannte. Die Fliegspinner waren zwar weiterhin eine Plage, gefährlich und giftig, doch die Merakulan hatten dank Hilogar gelernt, sich gegen sie zu wehren. Bei dem heroischen Kampf gegen Orum hatte Hilogar einen Finger verloren, weswegen die Zahl 7 seither die höchste heilige Zahl war.